diese Welle, die dann einsetzen kann, wenn du das Glück hast, dass deine Jobs den Kunden offensichtlich gefallen, dass du dann weiterempfohlen wirst.
Das hat so ein komisches Paradoxon. In dem Moment, wo man merkt, das, was hier gerade passiert ist, Akquise, funktioniert es nicht mehr.
Ich würde gerne in die Selbstständigkeit gehen, aber dazu gehört ja auch Akquise. Oh mein Gott.
Ich verspreche dir, ich erzähle da auch nichts Dummes, aber ich glaube, das könnte inspirierend sein und es geht nur um eine halbe Stunde.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hey Sabine.
Hey Jürgen.
Ja. Ich muss jetzt schon lachen.
Ich bin großartig. Ich habe auch gerade gedacht, oh mein Gott, was sagt mir das?
Ich habe heute ein Thema für dich. Und du musst mir aber vorher versprechen, dass du nicht sofort abschaltest, die Sendung einstellst und, und dann so tust, als wären wir heute nicht verabredet gewesen.
Genau, weil du das möchtest, werde ich das jetzt bestimmt gar nicht versprechen.
Ein Thema, das ich dir auch als Frage stellen möchte, weil ich möchte, dass ich dir zuvor komme, bevor du mich das fragst.
Gott, ist das ein Vorlauf. Liebe Leute, es tut mir leid, ich muss jetzt mal kurz weg.
Ja, genau. Und Achtung, ich möchte mit dir heute über Akquisition sprechen.
Da bin ich ja ganz genau die richtige Ansprechpartnerin.
Eben. Und ich muss das ein bisschen spezifizieren.
Ich bitte darum.
Ungefähr 10% aller zertifizierten Coaches in Deutschland können vom Coaching leben. Es gibt keine Zahlen dazu in Bezug auf TrainerInnen. Ich weiß, es gibt nicht jede Menge. Du hast das in einem der Klug-Geschwätzt-Beiträge auch mal aufgezeigt, wie viele es dann am Ende sind oder wie viele man schätzt, dass es sind. Aber ich weiß, bei jedem von uns TrainerInnen ist das Thema Akquisition absolut ein besonderes. Also wie komme ich eigentlich an meine Kunden? Und ja, und die Frage habe ich jetzt dir gestellt. Deswegen, go ahead. Du bist wie lange schon selbstständig?
Seit 26 Jahren.
Wie machst du das?
Ich habe natürlich meinen Facebook-Account gepflegt. Da zeige ich mit dem Finger nach vorne und sage, wenn du wirklich weiterkommen willst, dann kommst du zu mir. Und dann kommen die Leute zu mir.
Ja, ach, sind es diese Posts mit verdiene sechsstellig in nur 3 Monaten garantiert?
Ja, und das funktioniert super.
Ja, danke, dass du diese Frage beantwortet hast.
Genau, wunderbar. Also wenn ihr das lernen wollt, kommt einfach zu mir. Nein, das ist ja, glaube ich, genau das, was die meisten von uns total abschreckt und was der Horrorblick auf dieses Thema, ich verkaufe mich selbst, ist. Also ich liebe eine Karte, wo ein Schwein sich auf so eine Auslage auf den Markt gelegt hat und ein Schild neben sich zu stehen hat, habt ihr denn nicht auch manchmal Probleme mit der Selbstvermarktung? Da muss ich ganz oft dran denken, wenn es um diese Frage geht, inwiefern gibt es Wege, die mir gut tun und die ich mag, wenn es darum geht, mich zu vermarkten. Und ich komme ja aus unterschiedlichen Konstrukten. Der erste Weg, den ich gegangen bin, war der, dass ich in ein bestehendes Unternehmen als Freiberuflerin mit reingegangen bin, also bestehendes Trainingsunternehmen, die tatsächlich ihre Kunden hatten, Aufträge hatten. Und ich habe die Rolle eingenommen, zu sagen, wunderbar, gib mal rüber, weil ich in der Zeit mit einem Säugling auch das Gefühl hatte, ich will nicht noch zusätzlich Akquise betreiben. Ja. Dann gab es natürlich diese Welle, die dann einsetzen kann, wenn du das Glück hast, dass deine Jobs den Kunden offensichtlich gefallen, dass du dann weiterempfohlen wirst. Dann werden aus dem Unternehmen heraus andere Menschen auf dich zukommen und Anfragen stellen. Dann wird es Anfragen anderer Menschen aus anderen Unternehmen geben, weil der kennt dann jemanden, die kennt dann jemanden und die quatschen im Zweifel auch privat mal miteinander und sagen, kennst du wen, der oder die, ich brauche das und das. Das heißt, dann entsteht idealerweise eine Art Sog-Marketing, ohne dass ich Marketing-Begrifflichkeiten drauf habe. Das ist alles, womit ich mich bisher nicht wirklich in der Tiefe beschäftigt habe. Und dadurch kommen wiederum neue Kunden mit dazu. Ich habe veröffentlicht, das war sicherlich eine sehr bewusste Entscheidung, auch eben für das Thema Marketing. Das war damals in Fachmedien, also viel in Managerseminare, Training aktuell, um auch auf das Thema Trainerausbildung aufmerksam zu machen.
Ja.
Also, dass ich andere Trainer gerne weiterbringen mag, begleiten möchte, in dem, wie sie in diesen Job reinkommen. Und ich war auf Messen. Auch das ein sehr spannende Erlebnisse, die es da gab. Zukunft Personal war eine der Messen. Ich war auf den Petersberger Trainertagen. Und was ich an all diesen Stellen gemerkt habe, so wie ich gestrickt bin, ist dieses Thema, ich zeige mich in meiner Arbeit, also in dem, wie ich agiere, wie ich mit Menschen bin. Und darüber können Menschen entscheiden, ob sie sagen, das passt zu mir und das finde ich super spannend und ich glaube, du kannst uns weiterbringen. Das ist natürlich in einem größeren Maße das, was auch Social Media jetzt als Möglichkeiten bietet. Das heißt, in dem Moment, wo ich Content rausgebe, wo ich zum Beispiel mit dir einen Podcast mache und wir damit sicht- und hörbarer werden, auch für Leute, die uns vorher vielleicht nicht unseren Weg gekreuzt hätten, beziehungsweise deren Weg wir nicht gekreuzt hätten und die uns zuhören können und dann sagen können, Mensch, da ist irgendwas drin für mich. Ich resoniere damit, ein Thema, was wir ja auch in einem Podcast bearbeitet haben. Irgendwas schwingt da, was so, dass es mir Spaß zu machen scheint. Und jetzt gucke ich mir die einfach mal an und lass mal zu, dass ich kennenlerne, wie die arbeiten.
Also das ist ja eigentlich ein Akquisitionstool. Jetzt habe ich es auch verstanden.
Ja, im Grunde genommen, genau. Ist das also ein mögliches.
Genau, die Anmeldeformulare für die nächste Trainerausbildung finden Sie in den Shownotes.
Und das ist genau das, was ich eben nicht mag. Ne? Also dieses sehr vordergründige. Manchmal frage ich mich auch, ob ich das mehr machen müsste, damit das sich bewusster auch nach Akquise anfühlen würde. Ich merke, dass mein Weg halt sehr stark auch über andere geht. Und das ist so der dritte Aspekt. Dadurch, dass wir hier in dieser Gemeinschaft unterwegs sind, es ist für mich wesentlich angenehmer, Menschen aus dieser Gemeinschaft heraus an meine Kunden zu empfehlen. Da zu sagen, ich habe hier jemand Neues mit in unseren Reihen, da gibt es folgende Fähigkeiten und das, was wir gerade bequatscht haben, ich glaube, das ist cool, ihr solltet euch mal kennenlernen.
Das ist also, viel einfacher.
Diesen Weg zu gehen, zu sagen, übrigens, ich selber hier, ne, voll die geile Socke, also nimm mal.
Ich bin super und billig.
Ich bin so billig und super. So aber billig. Nein, ganz billig bin ich gar nicht, weil ich so super bin, weißt du? Ja, so, ja. Ne? Genau. Ja, das sind so erste Gedanken zu einem der Themen, wo ich selber sage, ich kann jeden so fühlen, der sagt, oh Gott, ey, scheiße, ich würde gerne in die Selbstständigkeit gehen, aber dazu gehört ja auch Akquise. Mhm. Oh mein Gott.
Ich finde Akquise, du hast eben so einen Aspekt genannt, der ist äußerst bedeutsam dabei. Das hat so ein komisches Paradoxon. In dem Moment, wo man merkt, das, was hier gerade passiert ist, Akquise, funktioniert es nicht mehr. Ja. Also wenn du auf einer Messe manchmal so die Leute rumlungern siehst und sneaken so an dich ran und du hast so von Anfang an das Gefühl, da quatscht mich einer an, weil er Geschäft generieren will. Führt zu Reaktanz oder zu
Abwehr.
Bei
mir, ja, total.
Und ich finde deswegen die Empfehlung auch wahnsinnig gut, die bei den Worten mitschwingt, nämlich zu sagen, wenn ich was zu sagen habe, dann auf einer Messe einen Auftritt habe oder was unter die Leute bringe, woran ich glaube, dann machst du das eher, weil du das eben sagen willst, was du da sagst und weil das inhaltlich eine Bedeutung hat und vielleicht auch hilft. Dass dabei auch Geschäft entstehen kann, ist schön, aber es ist nicht der Fokus. Ja, und diese entspannten Leute sind dann auch eher die, wo man merkt, ja, die haben es nicht so nötig. So geht's mir ja. Wir werden definitiv niemals in dieser Podcast-Staffel jemals Kollegen bashen. Das steht uns nicht zu und das ist auch Quatsch, weil jede Form der Strategie hat seine Zielgruppe.
Berechtigung.
Und zeigt Berechtigung und Resonanz. Deswegen ist das jetzt definitiv nicht wertend gemeint, wenn ich manchmal auf LinkedIn oder Facebook eben so ganze Kampagnen sehe und mir dann immer, also bei manchen weiß ich, welcher Apparat dahinter steckt und wie viele Social Media Manager dafür beschäftigt sind, das zu tun. Und wenn ich dann das Gefühl habe, hey, die machen das, keine Ahnung, für ein geiles Führungsprogramm oder eine ganz tolle Ausbildung, finde ich das vollkommen legitim, vollkommen fein. Bei manchen allerdings habe ich das Gefühl, die sind so laut da und verwenden auch viel Zeit auf dieses Medium, weil sie es unbedingt brauchen oder weil sie so in Not sind. Und bei manchen weiß ich das dann eben auch. Und dann sieht es da in dieser Welt immer so wahnsinnig schön aus und so erfolgreich. Und dann nehmen sie sich auf in irgendwelchen Seminarräumen, und sagen, hier wird gleich der Saal gerockt und du weißt aber, weil du diesen Menschen kennst, er sucht dringend Aufträge. Und
ja, das ist so eine Möglichkeit. Die zweite, ich denke an einen Menschen, den ich schon sehr, sehr, sehr viele Jahre kenne und der seine Vorgehensweise stark verändert hat im Außenauftritt. Und natürlich ist dann, wenn du sagst, ich will das große Geld machen, ja, ich will wirklich die richtigen Beträge einnehmen, ich will 10.000, 15.000 Leute in meinen Veranstaltungen haben, dann braucht es eine Maschinerie, dann braucht es hinten dran. Also ich glaube, es ist auch eine ganz große Frage der eigenen Motivation, welche Art von Geschäft möchte ich machen und wo ist mein Fokus? Geht es mir stark um das große, dicke, fette Geld? Geht es mir darum, mit den Menschen zu arbeiten, mit denen ich gerne arbeiten möchte und meine Existenz gut davon zu gestalten? Und da sind wir dann auch bei, wie viel Geld muss ich einnehmen, damit das funktioniert und wie viele Tage mache ich überhaupt. Und bei dem, was Max Meyer-Mahlitz, Gott hab ihn selig, aus dem BDVT anfänglich immer mit peripheren Mäusen beschrieb. Ein Wort, das immer noch in mir nachhalt. Periphere Mäuse, sehr süß. Das waren halt Gelder, die ich in der Rolle der Trainerin einnehmen kann, ohne dass ich selber im Seminarraum stehe. Weil das eine unserer Herausforderungen ist, weil Akquise natürlich auch immer diesen monetären Aspekt mit ins Auge fasst. Und in dem Moment, wo ich nur damit Geld verdienen kann, dass ich meine eigene Arbeitskraft an einen Ort bewege, das kann auch online sein, und sie dort reingebe, ist natürlich auch die Spielwiese sehr begrenzt. Ich kann das sofort erweitern, wenn ich zum Beispiel selbst Lernmedien erstelle, die ich möglicherweise als Verkaufsgegenstand zur Verfügung stelle. Da kann ich dann wiederum auch einen anderen Apparat bedienen oder mich eines anderen Apparates bedienen, indem ich die anteasere, indem ich das mache, was in der, ich glaube, vorletzten Manager-Seminare fand ich sehr angenehm oder Training aktuell, was, glaube ich, beschrieben worden ist, über verschiedene Stufen und Schritte da in die Vermarktung zu gehen. Da kann ich euch die Stufen und Schritte mal in mein Kluggeschwätz reinhauen. Weil die Wege natürlich wirklich auch abhängen für mich von dem Produkt, was ich da anbiete. Mein Produkt als Sabine Fenske-Hess ist tiefe Arbeit mit Gruppen und Einzelnen. So. Und die bezieht sich sehr viel auf das Konfliktthema, auf persönliche Muster, immer, die ich in denen entdecke.
Du fühlst so Stadien, entdecke. Weil bist ja, du nicht ja, diejenige
genau.
bei uns? Die,
genau, ja, die, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich habe es total verwechselt.
Diese Arenen.
Ja, genau. Aber das ist zum Beispiel spannend, weil du das sagst. Ich habe jetzt gerade auch eine Anfrage zu einer großen Gruppe von über 40 Leuten. Auch sowas reizt mich in dem Fall, wenn es darum geht, dass da wirklich was bewegt werden soll. Und wenn ich dann mit Kollegen dahin gehen kann und wir da einen Auftakt für eine gesamte Entwicklung zum Beispiel gestalten, dann ist das alles schön. Aber ich weiß halt, ich werde dann fröhlich und glücklich und happy sein, wenn ich weiß, ich kann wirklich da eine grundlegende Bewegung reinbringen. Andere sagen, ich setze einen Impuls und das ist genauso legitim. Ich setze einen Impuls bei über 10.000 Leuten dafür, dass sie dann auch an sich was arbeiten. Auch sowas, ne? Tony Robbins mal wieder erwähnt als eine der Möglichkeiten. Da bewegt sich manchmal was in vielen Menschen. Das ist doch toll, ja, super. Ja, da brauche ich einen anderen Apparat hinten dran. Wenn ich so ein Ziel verfolge, brauche ich eine andere Akquisemaschine sozusagen.
Hast du schon mal irgendwo kalt angerufen? Also ohne Vorkontakt?
Ja. Ich überlege gerade. Ich glaube, nein.
Noch nie?
Nee, aber du bestimmt. Okay.
Klar.
Erzähl.
Aber ich habe ja dich gefragt.
Nee.
Nein, aber es ist, wie du vorhin gesagt hast, sich selbst zu vermarkten hat, grenzt bei vielen an das Bescheidenheitsgehen. Und bei mir ist das auch so. Ich hasse das. Ich find es ganz schrecklich, irgendwo kalt anzurufen. Ich kenne all diese inneren Stimmen, die dann sagen, ich störe die bestimmt jetzt, die finden das bestimmt aufdringlich und all diese Dinge. Das Lustige bei mir ist allerdings, dass ich anderen das beibringe oder beigebracht habe.
Das heißt, beigebracht hast, ne? Das habe ich auch.
Genau, und ich hab Erfolge damit. So.
Aber ich auch.
Hat bei mir damit zu tun, dass ich aus so einem tatsächlich mein Vater war Trainer, aber in seinem Leben davor ein Hochleistungsverkäufer, der Schreibmaschinen vertickt in der ganzen Welt. Und ist wirklich, kommt daher, mit dem Auto rumzufahren. Da waren dann so ein paar Modelle hinten im Kofferraum und er ist in so Industriegebiete gefahren und hat unten mit der Sekretärin geflirtet und dann, ich will ihm was zeigen und wirklich so die alte Schule.
Oh nein,
und unfassbar viel von dem gelernt und kann das in dem Moment ganz gut, wenn es warm ist, also wenn es eine Empfehlung ist, das ist meine absolute Lieblingsform der Neugeschäftgewinnung ist, es gibt über irgendjemanden eine Empfehlung, das kann man auch ein bisschen forcieren, aber ich will jetzt definitiv keinen Podcast über Verkaufsstrategien oder sowas bauen, sondern eher mit dieser Erfahrung spielen, wie die viele von uns auch gewiss von unseren Hörerinnen und Hörern kennen, was das für eine Überwindung ist. Und dazu vielleicht ein Beispiel, was hoffentlich ermutigt, obwohl es keine Erfolgsgeschichte ist, oder doch in gewisser Weise schon. Es gab mal eine Phase in meinem Leben, wo ein großer Kunde von mir weggebrochen ist. Seitdem habe ich nie wieder einen 80% Kunden gemacht, also wo du 80% deiner und deiner Kollegenzeit drauf einsetzt. Das haben mir vorher immer alle gesagt, aber dann...
Das ist ja nur Theorie.
Ja, das ist ja theoretisch. Wir haben uns wirklich da reingeknickt, ein ganz tolles Unternehmen, der Telekommunikationsbranche. Und dann sind die in Schieflage geraten, weil sie sich bei einem Bieterverfahren verzockt haben, da ging es um Milliarden. Und dann war nicht klar, kriegen wir A, die Außenstände überhaupt rein und haben wir noch was zu tun
so
für den
heftig.
Rest des Jahres. Und das war das einzige Mal, und das werde ich meiner Frau niemals vergessen, wo wir in der Situation waren, scheiße, wir müssen jetzt irgendwas tun. Das hatte ich vorher noch nie. Es war immer so wie bei dir, die nächste Empfehlung, nächste Empfehlung. Und dann haben wir wirklich so meine eigenen klassischen Strategien, die ich anderen immer beigebracht habe, dann so rausgepickt. Und Inke, meine Frau, hat für mich telefoniert, weil es einfacher war, dass sie mich anbietet.
Ja, cool.
Immerhin auch mit der Hypothek, das ist mein Mann. Also da denkt man ja auch, was ist das für ein Spacko, dass er nicht selber anrufen kann. Aber das hat
der
funktioniert.
Herr lässt anrufen.
Genau, es hat funktioniert mit all diesen Gesetzen. Das Gesetz der großen Zahl, je mehr du anrufst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch irgendjemand dann interessiert ist. Wir hatten ein tolles Produkt damals, übrigens die Transferblocker als
Wollte ich
Aufhänger.
Gerade fragen, was habt ihr genommen? Weil das ist ja immer eine der ganz großen Fragen. Ne? Was ist das womit ich dann das Ding eröffne?
Genau,
also
die
der Hook im Sinne von, ne? Irgendwie, was ist das, woran jemand hängen bleibt und sagt, ach geil.
Die Mühe gemacht, ein White Paper zu schreiben zu diesen Transferblockern, haben das den Personalentwicklerinnen in Deutschland geschickt und ich habe dann so Deutschland-Touren gemacht und ich kam mir dann vor wie mein eigener Vater. Der hat zu der Zeit noch gelebt und hat mir auch Tipps gegeben und so. Aber wirklich so, statt Schreibmaschinen hinten drin hatte ich dann so Pamphlete mit Transferblockern. Schlimm. Schlimm.
Lustig.
Aber
einzelne
dieser Kunden habe ich heute noch.
Heute
und,
noch?
Und daraus ist so viel Neues entstanden.
Ja.
Und jetzt halte ich fest, das waren nur 2 Monate.
Das waren
zwei Monate Akquisition und danach nie wieder. Also jedenfalls nicht kalt.
Sozusagen, ihr beide.
Nicht kalt. Aber was daraus entstanden
ist,
ist so wertig. Also wirklich auch, ich darf jetzt die Kunden nicht nennen, weil es ist zu jung, aber das, was daraus entstanden ist, war nachher oder jetzt im Nachhinein gesehen, hat das mein Leben verändert, weil da auch Kunden dabei sind, die heute noch so relevant für mich sind und von denen ich so viel gelernt habe und dass man manchmal denkt, warum ist man so blöd und greift nicht zum Hörer. Aber eine witzige
Warte
Anekdote.
Warte ganz kurz, weil bevor du noch mit einer weiteren Anekdote kommst, da möchte ich noch mal kurz hängen bleiben. Also die Frage, die sich mir stellt, das waren ja, wie man so schön sagt, andere Zeiten. Wir haben ja jetzt durch DGSVO, durch alle möglichen Restriktionen von außen wesentlich weniger leichte Möglichkeiten zu sagen, ich suche mir einfach irgendwo eine Telefonnummer raus und gehe auf die zu. Da ist jetzt die Frage, ob du da überhaupt dich mit in der Tiefe auseinandergesetzt hast oder ob das jetzt Schwachsinn ist, in diese Richtung zu. Okay, wie würdest du das heute einschätzen? Könnte ich das heute noch genauso tun?
Nein, genauso auf keinen Fall. Sondern es kann richtig Ärger geben, aber ich würde heute auch immer unsere Hörerinnen, die Akquisitionstrainings machen, lachen sich jetzt kaputt über das, was ich so sage. Wir haben auch den Tim Taxis, der ein Buch geschrieben hat über Kaltakquise, ganz großartig. Also, das ist eine Empfehlung an dieser Stelle, das auch zu lesen. Ich glaube, dass das stärkste Mittel in unserer Branche tatsächlich die Empfehlung ist und die kann man sich auch aktiv einholen. Also mal mit denen sprechen, die glücklich sind mit der eigenen Arbeit, also mit eurer Arbeit da draußen und mal fragen, du kennst mich ja jetzt seit 5 Jahren, du weißt, was ich für Trainings mache, du weißt, was das für Effekte hat. Und gibt es jemanden in deinem Umfeld, den du möglicherweise kennst von deinen Personalerkontakten, für den das auch mal interessant wäre, sich das anzuschauen? Und die Freunde von dir helfen dir immer. Die sagen, ja, sprich mal mit dem oder da fällt mir der ein. Oder ich fahre jetzt gerade übernächste Woche zu so einem Kongress von Personalentwicklerinnen aus der und der Branche. Und die haben das nur nicht auf dem Schirm, dass das ja sein könnte, dass Jürgen jetzt auch mal ein zusätzliches Geschäft außerhalb meiner Unternehmung braucht. Und wenn man dann mit dem Kontakt anruft, also noch besser ist, die haben einen einfach verbandelt, also schreiben eine Mail und dann ist auch die DSGVO damit fein.
Dann ist alles wieder gut. Ja.
Dann ist alles gut und du kannst eine Mail schicken, wirklich mit unverbindlich. Ich bin dankbar für die Empfehlung von der und der und freue mich, euch kennenzulernen, wenn das für euch interessant ist. Ich will euch keine Zeit stehlen, aber ich glaube, dass das ganz spannend sein könnte, was da im Moment in dem Bereich passiert. Also Information ist da wichtig, dass
das
man weiß, worüber
voraus,
man spricht.
Ja. Also wenn ich eben auf bestehende Kontakte zurückgreife, setzt es ja voraus, dass ich welche habe. Das ist jetzt wieder genau das Ding, wenn ich erst einsteige in dieses Geschäft. Ne? Wenn ich eben jetzt mich neu zum Beispiel in die Selbstständigkeit bewege, dann ist genau diese Tür ja gar nicht da. Die kann ich ja nicht aufmachen. Ich kann meine eigenen Menschen durchgucken, die ich kenne, auch auf einer privaten Ebene und überlegen, wo sind die? Inwiefern kann ich da einfach sagen, hey, bitte erzählt doch mal bei euch im Unternehmen, dass ich jetzt diesen Schritt gehe. Du kennst mich als Person. Du weißt, dass ich das und das gemacht habe. Sei doch so lieb und verschaff mir mal einen Kontakt zu deiner Personalentwicklungsabteilung, weil ich mich da gerne einfach mal, da will ich mal Hallo sagen. Ne?
Genau.
Das ist ein Weg, den ich gehen kann.
Und je unverstellter das passiert, Sabine, also dieses nicht listig jetzt irgendwie da so eine Akquisitionsstrategie da fahren, Kontakte greifen, sondern ganz offen sagen, ich habe kein Geschäft, ich möchte unbedingt in diesem Beruf Fuß fassen und du könntest mir riesig helfen, dabei helfen, indem du mir einen Kontakt herstellst zu eurer Personalabteilung. Ich verspreche dir, ich erzähle da auch nichts Dummes, aber ich glaube, das könnte inspirierend sein und es geht nur um eine halbe Stunde.
Ja.
Und ich habe auch zu viele Kollegen, bei denen das genau so funktioniert hat.
Ja.
Die haben Leute aus ihrem Chor angesprochen, aus ihrem Sportverein.
Ja, genau.
Und nicht aufdringlich, sondern einfach nur, ich verändere hier was. Heutzutage postet man manchmal sogar nur, dann wäre auch eine Kollegin, freue ich mich jedes Mal, wenn ich Posts von ihr sehe, die einfach nur gesagt hat, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und ich werde ab jetzt Trainerin sein und das machen. Und dann kriegt sie LinkedIn-Kontakte, indem sie einfach nur offen gemacht hat, was sie gerade vorhat und fängt jetzt an, Geschäft zu entwickeln. Und ich freue mich so sehr darüber, weil ich ja weiß, wenn das gute Leute sind, hat man einmal irgendwo bei irgendeinem Unternehmen ein Training gemacht, was eine gute Resonanz hatte, dann setzt sich das auch fort.
Was ich brauche, ist natürlich eine Geschichte hinten dran, wenn ich selber jetzt, also sowohl meinen Menschen, die mich kennen gegenüber, als auch dann natürlich, wenn ich den Weg zur Personalentwicklung oder zu denjenigen oder zu HR, also die dafür zuständig sind, zu entscheiden, wer kommt da rein, wenn ich den gefunden habe, weil ich brauche natürlich die Story, warum solltest du mich als diejenige, die anfängt in diesem Business zu arbeiten, nehmen. Ja, du kannst es ja auch auf viel mehr Erfahrung zurückgreifen und natürlich gehst du immer ein relativ hohes Risiko ein, indem du mir Menschen anvertraust aus deinem Umfeld. Also da brauche ich eine Story für mich selber, die vor allem ich sehr fühle und mit der ich dann auch entsprechend rausgehe. Das ist, glaube ich, wichtige Arbeit vorher. Das fällt für mich so unter dem Begriff eigene Positionierung. Wofür stehe ich? Was ist in meiner Vita beispielsweise ein eindeutiger Beleg in Anführungsstrichen dafür, dass es total Sinn ergibt, mich an dieses Thema heranzulassen mit den Menschen? Und was ist in meiner Art und Weise, wie ich das machen werde, eine überzeugende Vorgehensweise, damit jemand sich auch darauf einlässt? Also das im Hinterkopf zu haben, um dann diesen Weg zu gehen, das finde ich wichtig.
Yeah.
Und was ich auch mag, wir haben diesen Begriff Happy Reach-Outs in einer unserer Unterhaltungen über dieses Thema Akquise, die wir in einem kleineren Kreise der Brückenhäusler auch geführt haben, weil das überall immer wieder Thema ist, haben wir dieses Happy Reach-Outs im Raum und das mag ich seitdem sehr gerne, weil das eine ganz andere Konnotation für mich hat. Das bedeutet, dass ich mit Menschen, mit denen ich schon mal in Kontakt war, einfach wieder Kontakt aufnehme und mit einem Satz alleine, der zum Beispiel heißt, Mensch, mir geht da eine Sache nicht aus dem Kopf, über die wir gequatscht haben, wieder in dieses Gespräch einsteige.
Genau, genau. Das ist dann schon eigentlich Cross-Selling, Upselling, das ist ein New Business. Oder auch im Ausbauen dann von Businessbereich, all diese Dinge, die funktionieren. Ich glaube, während ich dir gerade zugehört habe, ist mir so eins eingefallen. Ich glaube, wenn man kalt in das allererste Gespräch reingeht, früher hab ich noch in den 90ern so Dinge gelernt, da bin ich auch rumgefahren in Gewerbegebieten und bin dann die Rezeption gegangen. Also so mit meinem Vater zusammen. Also der war der akquiriert hat. Und der war so, der hatte so eine Ruspe, dass er gesagt hat, wir waren gerade in der Gegend und ich kenne ihre Produkte. Und wirklich so ganz einfache Aufhänge, fröhlich hat er das gesagt, habe ich viel gelernt. Und ich war der kleine Junge hinten dran.
Und hallo.
Hallo.
Kann ich Lolli?
Das hat damals eben funktioniert, aber er hat mir eine wichtige Lektion mitzugeben. Jürgen, verschwende nie die Zeit von anderen Menschen. Und gemeint ist, wenn man dann da war, sollte man nach einer halben Stunde, wenn das Gespräch vorbei wird, meistens war es dann länger, sollte man auch was da lassen können. Jetzt nicht in Form von einem Flyer oder so, sondern in Form von einem Wissen. Und das war dann bei meinem Vater oft so Dinge, die dann in ihre Ausbildungsprogramme eingebaut haben als Maßnahmen, die sie gar kostenlos, gratis da von ihm bekommen haben, wie einen guten Rat. Ja. Und aber ich mag seitdem nach wie vor, selbst wenn wir heute uns online mit Neuanfragen treffen, ich möchte, dass die rausgehen mit irgendeinem Mehrwert, irgendetwas, wo sie hinterher sagen, hey cool, da haben wir was jetzt mit einbauen können oder wir haben eine Unterstützung bekommen. Das ist dann auch wirklich wurscht manchmal, aus was für eine Richtung das kommt. Ich will ein einfaches Beispiel nennen, da schildern uns die Leute, dass sie nicht zufrieden sind mit ihrer Seminarlocation. Und wenn du jetzt einen guten Tipp hast, probiert doch mal das. Ich kann auch gerne mal für euch da anrufen, weil wir uns seit Jahren kennen. Vielleicht können die terminlich für euch noch eine Option möglich machen. Blabla. Irgendwas, womit die nicht mit rechnen, aber wo die auflegen hinterher und sagen, mal gucken, vielleicht bei einer nächsten Maßnahme denken wir mal an die, mal gucken, was die für ein Angebot machen.
Was du natürlich zu Teilen auch Tatsache vorbereiten kannst, weil das ja auch immer eine Frage ist. Gerade wenn ich neu damit starte, dann habe ich vielleicht eben genau diese ganzen Kontakte gar nicht. Aber wenn ich mich mal in die Zielgruppe reinversetze und überlege, was treibt die denn um? Und da gezielt auch im Vorfeld sage, ich guck mal danach, wen habe ich da, wen kenne ich da, was kann ich mir angucken? Also was kann ich vielleicht auch selber schon für eine Dienstleistung in der Hinterhand haben und trotzdem lasse ich das dann komplett los, weil für mich auch immer ganz relevant ist, was brauchen diejenigen gerade?
Genau.
Also, dass ich nicht mit so einem vorgefertigten, runterzuratternden Ablauf anrücke und wehe, die stellen zwischendrin die falsche Zwischenfrage oder antworten nicht korrekt, dann gebe ich ihnen mal hier meinen Fahrplan und sage, nee, falsch, jetzt hättet ihr bitte fragen müssen und was genau würdest du da empfehlen? Ja, und dann können wir weiterreden. Und dieses Loslassen und tatsächlich mich einlassen und sagen, ich bin einfach erstmal da, weil ich neugierig darauf bin.
Genau, und dann ist auch der Gesprächsanteil eher bei den anderen, weil du zuhörst und neugierig bist und inspiriert zuhörst und ein paar Notizen machst. Und ich finde, deswegen nochmal, also dieser Tipp, den auch mein Vater mir gegeben hat, dieses sei nicht listig. Also sei nicht, du gehst da nicht hin, sag jetzt mal gucken und dann wende ich das Griffchen ab und jetzt sorge ich dafür, dass der 6-mal Ja gesagt hat. Und er dann beim 7-mal auch Ja sagt und so.
Ja, ja, all diese ganzen Tricks und so Manipulationsmist.
Ja, also es ist auch so durchschaubar für Menschen, dass wenn man das weglässt und sagt, wie kann ich hier einen Mehrwert hinterlassen, dann ist schon viel getan.
Und eine Runde klug geschwätzt. Ich habe heute mal wieder ChatGPT gefragt. Wenn ich als neue Trainerin in Deutschland mir einen Kundenstamm aufbauen möchte und mich auf dem Markt etabliere und gleichzeitig die Werte Nähe, Substanz und Impact leben möchte, was soll ich dann tun? ChatGPT gibt Antworten, die zum Teil denen entsprechen, was wir gesagt haben, aber auch ein bisschen darüber hinausgehen. Erstens, definiere dein Alleinstellungsmerkmal. Zum einen geht es hier darum, was hast du in deiner bisherigen Vita an Erfahrungen einsammeln können, Mit welchen Zielgruppen und an welchen Themen hast du besonders gearbeitet? Daraus wiederum kannst du deine eigene Spezialisierung und Positionierung ableiten, indem du zum Beispiel Themen wie Führungskommunikation oder Change-Begleitung oder Konfliktthematiken in den Mittelpunkt dessen stellst, was du auch als Trainerin und Trainer anbietest. Zweite Empfehlung: Networking und Empfehlungen. Zum einen, auch das haben wir gesagt, aktiviere Kontakte, die du schon hast. Geh in Online-Netzwerke. LinkedIn und Xing werden auch hier von ChatGPT genannt. Und dritter Punkt, geh zu Branchen-Events und zu Fachkongressen, wo du auf deine Zielgruppe treffen kannst. Drittens, Referenzen und Testimonials. ChatGPT ist Fan davon, dass du durchaus auch kostenfreie oder vergünstigte Workshops anbietest und dass du die Qualität dokumentierst. Das heißt, Feedback, was du bekommst, schriftlich einholst und Rückmeldungen auch als Ton- oder Videodokumente sammelst und diese mit Genehmigung deiner Kunden auf die Website stellst oder ins LinkedIn-Profil oder in schriftliche Materialien. Vierter Punkt, gezielte Ansprache von Unternehmen. Auch ChatGPT weist darauf hin, dass Kaltakquise mit Fingerspitzengefühl betrieben werden sollte und gibt zusätzlich den Tipp, mit Akademien zu kooperieren. Es gibt einige Akademien in Deutschland, die Trainer vermitteln und das könnte auch ein spannender Kontakt für dich sein. Fünfter Punkt, Online-Präsenz und auch Content-Marketing. Also neben einer Website und potenziell auch einem Blog gibt es die Möglichkeit, dass du Webinare und kostenfreie Online-Workshops, Kurzformate, über das Netz verbreitest und damit dir Stück für Stück eine Zielgruppe erarbeitest und diesen dann in der Folge auch kostenpflichtige Dinge anbietest. Sechstens, durch Impact-Optimierung sollst du Substanz zeigen. Ich glaube, an dieser Stelle verarbeitet ChatGPT vor allem ganz gezielt nochmal die Werte, die ich das System gebeten habe zu berücksichtigen. Insofern ist das, was da draus gekommen ist, finde ich nicht so wahnsinnig aufregend. Aber es sagt, wenn du diesen Werten folgst, dann mach auf jeden Fall keine Standardtrainings, sondern geh in die Individualität und stelle das auch wiederum in deiner Kommunikation heraus, was du an messbaren Erfolgen nachweisen kannst. Der siebte Punkt von ChatGPT ist Geduld und Kontinuität. Also bleib dran und rechne damit, dass es ein bisschen dauern wird, bis du so viel Vertrauen aufgebaut hast, dass die Menschen dich dann, aber sowas von, auch einkaufen werden. Das war klug geschwätzt.
Und eigentlich sollte man das immer in den Zeiten machen, also anders als in meinem Beispiel vorhin, in den Zeiten machen, wo man es nicht braucht. Ja, weil auch das merkt man Menschen an, sondern eher so, ich bin wirklich neugierig. Ich bin gespannt darauf, in welcher Welt ihr lebt und was ihr gerade lernt.
Und das finde ich eine schöne Haltung für jemanden, der anfängt in diesem Beruf, wirklich zu sagen, ich gehe gar nicht auf Suche danach, wo kann ich meinen Job unterbringen, sondern ich gehe auf Suche danach, wie kann ich mehr und mehr verstehen, was euch beschäftigt? Wie kann ich mehr und mehr verstehen, wie es in den Unternehmen überhaupt läuft, dass meine potenzielle Dienstleistung eingekauft würde? Was muss denn dafür zusammenspielen? Wer tritt das los? Welche Rahmenbedingungen gibt es in den Unternehmen, die förderlich sind? Welche gibt es vielleicht auch, die schwierig machen? Und ich bin halt auf einer Art Forschungsreise zu beginnen, wenn ich rein starte in diesen Job und gar nicht daran interessiert, demjenigen klar zu machen, wie geil ich das mache und dass er mich einkaufen soll. Aber dadurch, dass ich mich auf diese Weise zeige, dass ich interessiert bin, dass ich zuhöre, dass ich Fragen stelle, die denjenigen vielleicht selbst erstmal auf bestimmte Denkrichtungen aufmerksam machen, dadurch hinterlasse ich ja auch einen kompletten Impact. Und wenn da eine Sympathie entstanden ist und eine Klarheit natürlich auch darüber, wofür stehe ich, das wäre schon gut, wenn ich das auch dort fallen lasse, sozusagen. Ich gehe mit dem und dem Thema gerade auf diesen Markt. Und deswegen, seid so lieb, darf ich euch ein paar Fragen stellen. Ne? Und dann lasse ich aber gleichzeitig auch noch was da, wo ich sage, eine Idee ist oder was ihr tun könntet, wäre oder dann habe ich so eine schöne Kombination, die es mir vielleicht selber auch viel leichter macht, diesen Einstieg zu finden, weil ich eben nicht mit dem Ziel, mich zu verkaufen, da reingehe, sondern mit dem Ziel, schlauer zu werden über diesen Markt.
Und einige unserer Hörerinnen und Hörer werden jetzt sagen, ja, aber ich brauche auch Geld. Und das verstehe ich, das war also hundertprozentig. Und das aber hintanzustellen und zu sagen, ich komme schon irgendwie, die ersten zwei Jahre sind immer hart. Also wer dieser harte Tour geht aus einem Unternehmen, aus einem angestellten Verhältnis rauszugehen und dann direkt als selbstständige Trainerin anzufangen, das ist hardcore. Deswegen auch bei uns selbst, wenn Leute dann zu uns kamen, mir immer gesagt, sieh zu, dass du so 1-2 Jahre auch zur Not ohne Geld kannst, also ohne Einnahmen kannst.
Also ohne neu hinzukommendes Geld, genau.
Weil dann freust du dich über alles, was reinkommt, aber du bist nicht so in Not. Und in Not machen wir dann ganz schlimme Dinge. Wir bauen Credentials, das ist für mich der Tod, wenn Leute so Unternehmensdarstellungen bauen. Und die dann verschicken und dann sagen, was sie alles vorhaben, weil sie dann so sehr in ihrer
eigenen Welt sind,
statt bei den anderen. Credentials sind für die Bridgehouse nicht kennen, Credentials sind bei Bridgehouse verboten. Wir machen das nicht. Also so eine Unternehmensdarstellung, die man dann irgendwie verschickt, sondern das geht immer andersrum. Immer erstmal hören, wie geht's denn euch, was macht ihr und was braucht ihr? Und dann wird ein Angebot geschmiedet, aber nicht, manchmal auch so eine ganze Konzeption, aber niemals umgekehrt. Und hier sind wir an einem Punkt, wo ich auch glaube, besser gesagt, ich frage dich, wie denkst du über Probe- oder Gratisseminare?
Ja, das hatte ich vorhin schon als kleinen Gedanken, als es um die Frage ging, wie zeige ich denn überhaupt als Newcomer meine Dinge? Zwei Herzen in meiner Brust, wie es so hübsch heißt. Also einerseits verstehe ich aus der Sicht eines Unternehmens, wie großartig das ist, wenn ich ohne zumindest das finanzielle Risiko selber auf der Seite als Unternehmen halt das menschliche Risiko trage und natürlich auch ein Teil finanzielles, weil ich stelle meine Mitarbeitenden für eine gewisse Zeit, die ich bezahle, also wo ich meine Mitarbeitenden bezahle, für ein Training ab, in Anführungsstrichen, was sie halt machen, von dem ich noch nicht weiß, ob es was bringt oder nichts bringt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass es in mir immer diesen Glauben gibt, was nicht bezahlt wird, wird auch anders geschätzt, als wenn es bezahlt würde. Ich habe eine ganze Zeit mit dem Weg gearbeitet, wenn du nicht zufrieden bist, dann zahlst du nicht. Also ich mache das Training.
Hat das jemand gemacht?
Angebot? Nein. Und das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich halt so geil bin, sondern das ist nicht passiert. Und ich hätte es mit Wonne zurückgezahlt, wenn oder nicht genommen, wenn ich wirklich auch gemerkt hätte, scheiße, ich konnte denen das gar nicht bieten, was ich hier versprochen habe. Und das ist ja auch für den Anfang sowas. Ne? Wir wissen dann aus einer Ausbildung heraus, dort ist es gut gelaufen. Wir haben ein Thema, was wir lieben, wofür wir wirklich auch Herzblut spüren. Wir haben vielleicht ein Probeseminar gemacht mit Leuten, die wir kennen. Aber das, es gibt ein erstes Mal. Es gibt ein verdammtes erstes Mal, wo ich das mit völlig mir fremden Menschen, zum Beispiel aus einem mir auch nicht so tief bekannten Unternehmen, durchführen werde. Und es kann dann sein, dass ich es hinterher abfeiere. Es wird immer so sein, dass ich was verändere. Das wird irgendwie hoffentlich zum Glück nie aufhören übrigens, dass ich es verändern möchte. Und es kann auch sein, dass ich wirklich merke, nee, das hat nicht funktioniert. Ich habe vielleicht einen Fehler gemacht in der Analyse. Ich habe vielleicht heute wirklich als, ich war nicht da. Ich war so aufgeregt, so mit mir beschäftigt, dass ich gar nicht eingehen konnte auf die Menschen, die da waren. Oder was auch immer. Und was für ein befreiendes Ding, dann hinterher zu sagen, Leute, ich möchte, dass ihr mir keine Rechnung schreibt.
Lass mal stecken.
Ja, so, Punkt. Und damit bin ich viel
besser. Ich habe das bewundert, wenn andere Trainer das gemacht
drauf,
haben. Also, ich hatte mal... Nee, brauche ich jetzt gar kein Beispiel, sondern ich finde das sehr fair, weil das für den Kunden ja auch eine, also für das Probieren die Folgen reduziert. Also das ist ja eine Menge Kohle, um die es da geht. Und dann diese Hürde zu überwinden, ich merke, während ich spreche, dass ich gleichzeitig andere Dinge denke, nämlich er geht trotzdem ein Risiko ein, weil er verbrennt möglicherweise eine Gruppe für ein Thema. Das
voll.
Weil wenn das doof war, dann kriegt man dieselben Leute nicht nochmal in dasselbe Thema rein.
Ja, das ist Credibility innerhalb des Unternehmens. Ich gebe in mein Unternehmen als der Mensch, der diese Maßnahme einkauft, ja das Vertrauen rein zu sagen, glaubt mir, ich kaufe hier gute Sachen ein. Und in dem Moment, wo das sich dann nicht beweist, habe ich ein Problem mit meinem Ruf. Das heißt, ich brauche schon auch so eine Brücke, sagen zu können, du, wir machen hier eine Pilotgruppe. Und das machen wir bei allen großen Maßnahmen, auch nach noch 30 Jahren Erfahrung, dass wir sagen, wir brauchen eine Pilotgruppe. Wir müssen im Anschluss am Konzept nochmal feilen, das ist ganz klar, weil das, was wir uns vorher selbst mit ganz viel Befragungen und Vorab-Workshops und sonst irgendwie überlegt haben, braucht eine Überprüfung mit den Menschen, die dann am Ende in der Zielgruppe sind. Und das kann super gut laufen oder auch nicht, aber wenn das ein Pilottraining ist, hat das eine ganz andere... hat das andere Rahmenbedingungen. Da werden uns auch genau die Menschen hinein empfohlen, die kritisch gucken, die aber auch genau die sind, die wichtig sind für den Prozess zum Beispiel. Mhm. Ne? Gewinnen wir die, tun wir das nicht? Mit denen kann man offen reden. Mhm. Da kann man im Vorfeld auch sagen, ihr seid ganz besonders wichtig, weil ihr seid diejenigen, die jetzt die erste Erfahrung sammeln. Mhm. Wir brauchen Feedback auf dies, das, das, das. Genau. Also die auch konkret mit einem Fokus auszustatten, mhm, kann super hilfreich sein. Und all das ist, warte kurz, als Antwort auf deine Frage, ne, mit dem kostenfreien Seminar. Tatsächlich, wenn ich unterm Strich jetzt ein Fazit ziehe für mich, ist das die Version, die ich wesentlich lieber mag. Ich mache mit euch ein Training, es gibt eine Rechnung und dieses ist ein Pilottraining und ich kann das vorher sagen, wenn ich glaube, dass das relevant ist. Ich werde euch keine Rechnung stellen, wenn ich sicher bin, es hat nichts gebracht für euch oder ihr mir das auch sagt. Kann ich, muss ich aber nicht. Ich kann es aber auch Pilottraining nennen und kann sagen, für diesen Einstieg machen wir folgendes Konstrukt. Ich bereite das alles vor, ich bereite das alles nach, wir reden danach nochmal. Das heißt, ich gebe Zusatzleistungen rein, die ich eventuell, weil es ganz neu ist, nicht separat berechne. Aber ich berechne mein Training, weil ich wirklich mich ganz, also es fühlt sich falsch an für mich, dass ich meine Leistung gänzlich für Umme rausgebe.
Ja.
Aber das ist jetzt meine Meinung. Wie stehst du dazu?
So. Das, was du sagst.
Plus
weil,
one.
Nee, weil, genau, weil das ist gerade wie bei Kleist, der zerbrochene Krug über das allmähliche Entstehen der Gedanken beim Sprechen. Für mich wäre das als Personalentwicklerin wäre das dubios, wenn mir jemand ein zweitägiges Training oder auch nur ein eintägiges Training kostenlos anbietet. Mhm. Also da müsste ich schon irgendwie ganz besondere Gründe dafür haben, weil ich würde mich gedrängt fühlen und ich würde auch daran zweifeln. Naja, ich würde daran zweifeln, ob das wirklich gut ist, weil wenn es gut wäre, dann würde der Mensch das auch gut verkaufen. Aber wenn der mir jetzt sagt, das ist mein allererstes Training dieser Art und ich möchte es gerne probieren und ich brauche ein Umfeld, das genau eurem entspricht und ich glaube an den Erfolg und das sieht so und so aus, ich glaube, dann würde ich dem Menschen eine Chance geben als Personalentwicklerin, als Entwickler natürlich nicht, aber als Entwicklerin. Und mal gucken, also es gibt...
Da sage ich jetzt lieber nichts zu.
Nein, hier gilt vielleicht unser Podcast-Motto, es kommt drauf an, immer. Also es gibt mit Sicherheit Ausnahmen, wo das auch mal sinnvoll sein, aber jetzt als Tendenz, lass uns darauf einigen, nee, besser nicht. Also nimm Geld für das, was du
tust. Ja, es ist auch die Frage, ne? Genau, wenn ich sage, es ist mein allererstes Training in diesem Feld. Das sind, ich bin ja für totale Transparenz und Offenheit, aber es ist die ähnliche Frage, wenn ich vor einer Gruppe stehe und einen Vortrag halte. Wie sehr sage ich jetzt, ich bin total nervös, weil ich bin sofort wieder bei mir. Wenn ich das äußere, bin ich bei mir und damit wird meine Nervosität meist nicht wirklich geringer und gleichzeitig schiebe ich den Fokus der anderen Menschen darauf. Wenn ich am Ende sage, und im Übrigen war es das erste Mal, dass ich das gerade gesagt, geredet habe, dann kann das ganz cool sein. Und das finde ich bei dem Training tatsächlich auch, es sollte auch nicht das allererste Mal sein. Es sollte Probegruppen gegeben haben, mit denen ich das gemacht habe. Aber wenn ich dann sage, ich habe zum Beispiel bei euch noch nicht gearbeitet, das stimmt ja. Also ich sage Wahrheiten, ja. Ich habe es bei euch noch nicht gemacht. Ich habe eure Teilnehmenden noch nicht kennengelernt. Es ist insofern immer eine Form von Experiment. Und ich möchte gerne, dass wir das unter genau diesem Aspekt angucken. Es ist ein Pilot bei euch und ich möchte, dass wir hinterher mit dem Feedback sehr klar sind und auch von vornherein vereinbaren, worauf gucken wir. Was wären auch aus eurer Sicht Erfolgskriterien, die ihr in diesem Training auf jeden Fall gemessen haben wollt? Und danach setzen wir uns zusammen und gucken, wie ist es angekommen. Und damit sage ich eben auch Dinge, die wahr sind, aber ich sage nicht alles, was wahr ist. Und manchmal ist das vielleicht auch ganz schön. Es gibt dieses too much information Ding. Ich muss vielleicht nicht erzählen, dass ich vorhin noch mit Durchfall auf der Toilette gesessen habe, weil ich so aufgeregt war, weil ich nicht weiß, ob die Leute das wirklich angenehm finden, wenn ich das erzähle.
Es ist sehr interessant, wie du jetzt auf meine ursprüngliche Frage, wie denkst du über Akquisition zu Durchfall und Toilettendingen kommst.
Ich finde das extrem naheliegend. Ich staune, dass ich jetzt erst darauf gekommen bin.
Das ist erstaunlich. Okay, mal angenommen, du würdest gerade alle Trainings für das kommende Jahr abgesagt bekommen.
Ja.
Was machst du?
Ich nehme mir Inke und werde 2 Monate lang mit ihr zusammen. Okay. Noch Fragen?
Es ist tatsächlich ein bisschen komische Frage, weil ich merke das gerade, während ich sie dir frage, wenn man in einer Gemeinschaft wie der unseren arbeitet, wo ja viele Trainer sich zusammengetan haben und Trainerinnen, ist das ein anderes Gefühl von Sicherheit. Aber wir erinnern uns noch, wie das war, als wir Einzelunternehmen waren und Steppenwölfe. da draußen, da war das eine ganz, also wäre diese Frage jetzt mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Grusel verbunden gewesen. Weil hier
ist auch da die Frage, ob ich das als Steppenwolf trotzdem machen muss. Es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, die Akquise betreiben dürfen und zwar nicht nur in meinem Feld. Es gibt alle möglichen Dinge und auch da mal einen Aufruf zu starten, zu sagen, wer ist gerade noch dabei, sein Geschäft auf den Markt zu bringen aus ganz anderen Bereichen und inwiefern wollen wir uns zusammentun und uns für eine Zeit ein Büro anmieten oder uns auf einem öffentlichen, nutzbaren Büroraum treffen und uns gegenseitig darin unterstützen und mal abfeiern, wenn was gut läuft. Und da sein, wenn es schon läuft.
Du akquirierst für mich und ich akquiriere für dich.
Auch das ist ja schon mal leichter.
Also ich glaube, zusammentun ist in unserer Branche die Antwort auf ganz viele Situationen. Ja. Und allein das, was du jetzt sagst, es ist für mich so leicht, für dich Werbung zu machen. Ja. Jetzt bei Neukunden als auch bei meinen eigenen Kunden, als eben für mich selber, weil eben dieses, wir das so bäh finden, wenn jemand so von sich überzeugt spricht und gleichzeitig weiß ich, ist das ein lebenslanges Lernen, bis man irgendwann mal sagen kann, doch, das kann ich gut. Ich glaube, da habe ich eine Lösung für euch, dann bin ich gut drin.
Und ich bin billig. Das ist lebenslanges Lernen, ganz genau, definitiv. Wer es mir jetzt noch einfällt, dieses Thema Content tatsächlich auch zu geben und auch zu überlegen, wo ist die Plattform dafür. Wenn ich bei Messen beispielsweise dran denke, dass ich halt immer auf den Messen für Personal Themen gewesen bin, kann es so total spannend sein, dass ich sage, ich habe eine bestimmte Zielgruppe, mit der ich gerne arbeiten möchte. Die ist vielleicht im metallverarbeitenden Bereich oder die ist, was weiß ich, in der New Economy. Und dann gehe ich aber auf Veranstaltungen von der New Economy oder vom metallverarbeitenden Bereich und bin vielleicht eine der wenigen, die mit einer solchen Dienstleistung da auftauchen und nicht eine von allen, die da eben solche Dienstleistungen vertreiben. Auch sowas sind absolute Überlegungen plus eben tatsächlich die Kanäle, die wir haben, in der Form zu nutzen, dass ich da Content verschenke, dass ich sage, ich poste zum Beispiel inhaltliche Dinge und das ist alles keine Kurzfristnummer. Ja? Da sind wir wieder bei dem Thema ein Jahr lang. Also ich brauche schon auch ein Vertrauen in den viralen Erfolg einer solchen Maßnahme. Ja. Und es kann total sinnvoll sein, da will ich überhaupt nicht von weg, dass ich da mir Menschen an die Seite hole, die das strategisch begleiten können. Da gibt es ja einen Riesenmarkt. Ja. Ja, ich finde den ein bisschen schwierig, weil auch der schon ein bisschen undurchschaubar ist. Inwiefern kriege ich da wirklich eine Form der Unterstützung, die für mich hilfreich ist? Aber auch das ist natürlich ein Weg, ne? Zu sagen, ich gehe selber zu Trainings, die Menschen anbieten, die sagen, wie kriegst du auf Social Media Sichtbarkeit hin?
Genau.
Und über bestimmte algorithmische Wege nachzudenken, die ich dann aber kenne, also wo ich weiß, wie funktioniert das und was genau muss ich wie posten damit, ist parallel dazu, dass ich sage, ich möchte Content verschenken. Also ich will nicht dieses und ich bin so geil da posten, sondern ich möchte, dass der Content die Menschen erreicht, die
das
ihn
machen
brauchen.
Selbst die Großen, so Hermann Scherer verschenkt seine Bücher.
Mit Affiliate-Verträgen und. Also da gibt es so viele unterschiedliche Wege. Ne? Aber mich fasziniert eben am meisten das, wenn ich das Gefühl habe, mir geht es darum, dass ich dir wirklich was gebe, was für dich hilfreich ist, ohne dass du mich einkaufen musst. Und dann kannst du immer noch gucken, ob du irgendwann sagst, warte mal, ich erinnere mich daran, das war doch ganz hilfreich, ich komme mal um die Ecke. Also ohne diesen Druck, weil ich es bei LinkedIn auch nicht mag, wenn sich jemand mit mir verknüpft und ich dann
als erstes
fünf Posts hintereinander
wärst
kriege.
Du nicht, also so suggestiv, so wärst du nicht auch daran interessiert, im Monat bis zu 100 Leads zu generieren?
Ganz
ich
genau.
Schon denke, nö,
ich habe gesehen,
ich hab genug
dass
zu tun.
Du Coach bist. Ist es interessant für dich, dass
nein.
du deine... Nein,
ich möchte keine Kunden.
Genau so. Und das ist so, es ist so schade, weil dahinter kann auch was ganz Tolles stecken. Und es kann sein, dass ich da mit einem Menschen in Kontakt wäre, den ich hinterher mag und der für mich ein wichtiger Lebensbegleiter werden könnte. Aber auf die Weise werde ich abgeturnt. Und dann kriege ich fünf weitere Posts. Ist mein Post angekommen? Ist bei dir alles in Ordnung? Möchtest du mir mitteilen, auf welche Weise ich am besten mit dir sprechen soll damit? Ich habe nichts gebeten. Ich sehe dann auch nicht ein, dass ich das beantworte.
Vielleicht eine KI, die dich da
das kann sehr gut sein.
Aber das ist genau dieses Listige dahinter. Natürlich sind die erfolgreich damit und es macht dann mich auch so ein bisschen traurig, dass dann eben manchmal da so gar nichts bei rumkommt. Und die Leute natürlich gerne dann irgendwie 10.000, 20.000 Euro in die Hand nehmen, um eine Chance zu haben, sich damit verschulden, manchmal sogar am Beginn ihrer Karriere. Und dann kommt so wenig rüber, weil diese Versprechung dann doch nicht alle eingehalten wird. Ja, ja. Man braucht eine Website, eine Landingpage. Ja, es gibt Funnel und es gibt unfassbar abgefahrene Systeme, aber auch die Konzentration auf die Substanz ist was Wichtiges. Also, dass man ein gutes Whitepaper schreiben kann, dass man vielleicht eine Studie ins Leben ruft und die kann selbst hausgemacht sein. Also, dass man eine Befragung macht und darüber Kontakte generiert. Mhm. Und es gibt so viele Wege, deswegen finde ich es auch wertvoll, Bücher darüber zu lesen. Mhm. Aber eben trotzdem die Kirche im Dorf lassen und nicht hören auf die Verführer. Das ist so.
Ich freue mich, dir als Expertin für das Thema Akquise zur Verfügung gestanden zu haben. Das ist eines meiner Leib- und Magenthemen, für das ich auch bekannt bin.
Und wir können insofern Haken, das Thema machen. Und ich habe
super,
dich
dass du mich gefragt hast. Aber was ihr sicherlich alle gekriegt habt, sind Meinungen, Haltungen, Vorstellungen, an denen ihr euch reiben könnt und auch vielleicht die eine oder andere Idee, der ihr nachgehen könnt, um selber zu gucken, was soll für mich Akquise bedeuten. Und letztlich wisst ihr ja bei uns, es kommt halt drauf an.
Und zwar immer.
Yes.
Nämlich.
So. Also ich gehe dann jetzt mal einen Kunden
ruf mal ein paar,
anrufen.
Na, ja,
genau.
Paar kalte Kunden
inspirierend. Ich brauche nur eine halbe Stunde.
Ja. Ich wollte ja eigentlich mein peinlichstes Akquisitionserlebnis noch erzählen, aber
oh, wie gemein, das
müssen
macht
die Leute.
Noch.
Nee, dann müssen die
Doch,
Leute danach.
Nein,
fragen.
das ist jetzt gemein. Komm, hopp, hau raus.
Na gut. Ich habe bei Apple angerufen und habe gesagt, ich benutze doch seit 20 Jahren Apple-Produkte. Sollten wir nicht mal zusammenarbeiten?
Ich mag diese Ansprache. Sie haben bestimmt gesagt, du bist der mit den 20 Jahren. Geil, komm vorbei.
Ja. Ja. Und es mündete darin, dass ich sagte, darf ich noch eine Frage stellen? Und die Personalerin damals hat gesagt, aber nur noch eine.
Und welche war's?
Weiß ich nicht mehr. Aber es war bestimmt eine dumme Frage.
So. Oh, wie großartig, sehr schön. Auf Wiederhören. Tschüssi.
Tschüss.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.